Menschensohn ist nicht gekommen, dass es sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. So lautet das biblische Votum, das über dem fünften Sonntag in der Passionszeit steht. Lösegeld, das ist, so wissen alle Krimi-Fans, die erbrachte Leistung, die dann als Gegenleistung, wenn alles gut geht, zur Befreiung von Geiseln führt. Es scheint ja so, dass sich derzeit alle Menschen auf unserer Erde in so einer Art kollektiver Geiselhaft befinden. Eine unsichtbare Macht, die uns in den Medien ständig in zigfacher Vergrößerung und fantasievoller Einfärbung vor Augen geführt wird, ein teuflischer Virus, der aber gar kein Bewusstsein hat und noch nicht einmal über einen eigenen Stoffwechsel verfügt, der hat uns im Griff und beraubt uns in diesen Tagen unserer so lieb gewordenen und bisher doch kaum geschätzten Freiheiten. Den meisten von uns bleibt derzeit kaum mehr als abzuwarten und wenn nicht auf Lösegeld, dann doch auf eine Lösung zu hoffen und diese Wartezeit irgendwie auch aktiv zu füllen. Mit tatkräftigem Beistehen und Gesten des Beistandes und Zusammenhaltes. Und nichts anderes will auch dieser Gottesdienst sein. Es ist ein richtiger Familiengottesdienst, den wir da gerade in der Steinberger Waldkapelle feiern. Allerdings kein Gottesdienst für Familien, wie wir ihn eigentlich schon für Ostersonntag geplant hatten, aber der Gottesdienst einer Familie für all die Menschen in Steinberg, die nicht mit der Waldkapelle ihre Wohnadresse teilen dürfen und 5 Meter nebenan davon wohnen können. All die lieben und sehr anrührenden Reaktionen auf unseren ersten Versuch am vergangenen Wochenende haben uns ermutigt, weiterzumachen und stellvertretend für unsere Gemeindeglieder hier einen Gottesdienst zu feiern und sie somit auf dem direkten Umweg über das Internet daran Anteil nehmen zu lassen. Wir verstehen das auch als einen Dienst, der im Sinne Jesu unserer christlichen Nächstenliebe entspricht. Wir tun das mit aller Freiheit auf beiden Seiten. Wir können jederzeit aufhören, wie sie jederzeit abschalten können. Und wir glauben daran, dass es unserem Gott nicht um kurzfristige Lösungen geht, sondern um unsere ewige Erlösung. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. So wollen wir diesen Gottesdienst feiern im Namen unseres dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesu meines Lebens Leben, Jesu meines Todes Tod, der du dich für mich gegeben in die tiefste Seelennot, in das äußerste Verderben, nur dass ich nicht möchte sterben, tausendmal sei dir, liebster Jesus, Dank dafür. Worten des 43. Psalms.
Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten.
Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen?
Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt?
Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung.
Dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott.
Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.
Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lass uns beten. Du unser Gott, dein Weg zu uns ist der hingebungsvolle Weg deines Sohnes Jesus Christus, der Weg durch die Ungerechtigkeiten und das Leid dieser Welt hindurch. Er hat sich dem Leiden und Sterben ausgeliefert, aus Liebe zu unserer Welt, in der immer noch Hass und Zwietracht herrschen und Unrecht und Kummer Menschen bedrücken. So bitten wir dich, erlöse uns durch die Kraft der Liebe, die stärker ist als der Tod. Lass uns in seiner Liebe bleiben und mit deiner Gnade hilf uns, aus ihr zu leben. Hilf uns durch deinen Geist auf diesen Weg zu finden und stärke uns, dass wir ihn gehen können. Mit ihm, Jesus Christus, der ein Mensch der Liebe war und für uns ein Mensch der Schmerzen wurde, unser Lebenslicht zu dieser Stunde und in Ewigkeit. Amen.
Das Evangelium des 5. Sonntags in der Passionszeit steht bei Markus im 10. Kapitel. Ich lese die Verse 35 bis 45. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die 10 hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen.
Wo ein Mensch Vertrauen gibt, nicht nur an sich selber denkt, fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüsten Gärten malt. Wo ein Mensch den anderen sieht, nicht nur sich und seine Welt. Wo ein Mensch sich selbst verschenkt und den alten Weg verlässt, fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüsten Gärten macht. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ein alter und in seiner scheinbaren Logik immer noch unübertroffener Sponti-Spruch aus den späten 80ern des letzten Jahrhunderts lautet: Wenn jeder nur an sich denkt, ist an alle gedacht. Ich möchte dem entgegenhalten: Wenn jeder nur bei sich ist, sind alle anderen außen vor. Und wenn jeder nur zu Hause ist, sind alle draußen vor der Tür. Seit Tagen sind die meisten von uns zwar nicht in Quarantäne, aber doch wohl in so einer Art Klausur, eben hinter ihrer Tür. So wie für die Hunde beim Metzger scheint ein Schild mit jenem rot-blau-grünen Raffaello, gespickt mit süßen kleinen Nelken in der jeweiligen Komplementärfarbe, an jeder Wohnungstür zu hängen, mit der unmissverständlichen Aufschrift: Corona, wir sind drin und du musst draußen bleiben. Wenn dann doch aus sich herausgeht, wer das Drinnen verlässt und die eigene Tür hinter sich lässt, der ist dann entweder einer der derzeit ins Kraut schießenden systemrelevanten Helden, ein klopapierhamsternder Spießbürger oder eine unbelehrbare Partymaus, wobei die Grenze zwischen diesen Personengruppen durchaus fließend sein kann. Drinnen oder draußen, das ist halt die Frage. Und manchmal kommt es nur auf den Standort an, um das eine oder das andere attraktiver zu finden. Von draußen betrachtet ist das Drinnen das traute Heim, die vier Wände, die für Sicherheit, Gesundheit und Bewahrung vor der Unwille da draußen stehen. Allerdings kann einem drinnen zwischen den vier Wänden schon mal die Decke auf den Kopf fallen, so wie einem Gallier in seinen kühnsten Albträumen der Himmel, während draußen nicht nur das Risiko droht, sondern auch die Freiheit noch grenzenlos scheint. Drinnen oder draußen? Das ist hier die Frage. Der eine, der sich nach seinem persönlichen Outlet sehnt, oder die andere, die gerne ihm wäre? Drinnen oder draußen? Die Antwort auf diese verzwickte Frage scheint zurzeit eigentlich ganz leicht zu sein und sich fast zwangsläufig aus einer argumentativen Mischung von christlicher Nächstenliebe und humanistischem Vernunftdenken zu ergeben. Die Schwächeren und Risikobehafteten gilt es zu lieben und sie vor den Stärkeren zu schützen. Und genau das nützt letztlich allen. Aber das bedeutet dann eben für die einen, drinnen abzuwarten und Tee zu trinken, und für die anderen, draußen dafür zu sorgen, dass die Welt sich weiterdreht, wenn auch in deutlich gebremstem Tempo. Freilich ermöglicht dann auch die Allgegenwart des Homeoffice, die Ränder zwischen drinnen und draußen in eine unscharfe Relation zueinander zu bringen, und zeigt uns, die Wand zwischen drinnen und draußen ist vielleicht doch wesentlich permeabler als gedacht, auf beiden Seiten. Drinnen wird das draußen verwaltet und draußen vor dem Tor wird das getan, wird gehandelt und wird wohl auch gelitten für die drinnen. Und damit sind wir auch beim Predigtext für den heutigen fünften Sonntag in der Passionszeit. Im Hebräerbrief Kapitel 13, Vers 12 bis 14 können wir lesen:
Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.
Vater im Himmel, schenke du uns ein Wort für unser Herz und gib uns ein Herz für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus hat gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen und seine Schmach tragen. Also jetzt leisten Sie bitte dieser Aufforderung des Hebräerbriefes nicht allzu schnell Folge, denn draußen vor dem Tor wartet bekanntlich zurzeit nicht nur das Leid, sondern sogar der Tod. Und das mag dann in der Tat ein bisschen so wie bei Jesus sein. Golgatha, die Schädelstätte, der Hinrichtungshügel, lag vor knapp 2000 Jahren vor der Stadtmauer Jerusalems. Das hielten sowohl die Römer als auch die Juden für den passenden Ort für die Exekutionen der Todesurteile, sei es nun in der Variante Kreuzigung oder Steinigung. Einer, der sich durch sein Verbrechen als nicht gesellschaftsfähig erwiesen hatte, der sollte nicht dort sterben, wo die Gemeinschaft lebte, an der er schuldig geworden war. Und so war es Jesus noch nicht einmal vergönnt, in der heiligen Stadt, in der Hauptstadt seines Vorfahren David, zu sterben und sich zu seinen Vätern zu legen. Und er durfte noch nicht einmal innerhalb der Mauern seinen letzten Atemzug tun, wo der Tempel stand, das Haus seines himmlischen Vaters. Sein Kreuzweg, sein Leidensweg führte Jesus damals von drinnen nach draußen, vor die Tür, vor das Tor, nach Golgatha, an einen Unort, der rechte Richtplatz für Kriminelle und Verbrecher. Dorthin, nach draußen, so sagt es der Hebräerbrief, ging Jesus. Und nach draußen, nach Golgatha, sollen wir also Jesus folgen und ertragen, was er ertragen hat. Ich finde, dass dieses Folgen doch eigentlich ein No-Go ist. Wie soll denn das auch gehen? Und was ist damit gemeint? Hinausgehen und seine Schmach tragen. Die Christen halten als kollektives Selbstmordkommando. Wir können doch nicht ebenso leiden wie er. Wir können doch nicht ebenso sterben wie er. Und selbst wenn wir das könnten, wir wollen das doch eigentlich gar nicht. Den Kelch trinken, den er getrunken hat, oder uns taufen lassen mit der Taufe, mit der er getauft wurde. Ich hänge doch an meinem Leben. Ich hänge an all den Momenten des Glücks, die es immer wieder gibt, auch in Zeiten wie diesen. Ich bin abhängig von der Anerkennung, die ich mir erarbeitet habe. Ich will die Sicherheit nicht aufgeben, die mir meine Familie gibt. Und ja, nicht zuletzt will ich auch nicht die Komfortzone verlassen, in die ich hier in Deutschland hineingeboren wurde. Was der Hebräerbrief da fordert, geht an meiner Lebenswirklichkeit vorbei. Das passt nicht in mein Lebenskonzept, das passt nicht in meine Zeit, das gehört nicht in meine Welt, das bin nicht ich. Liebe Gemeinde, es ist wohl tatsächlich eine andere Welt, die da dem Verfasser des Hebräerbriefes vor Augen steht. Seine Bilder bezieht dieser neutestamentliche Brief natürlich nicht aus der bunten Bilderwelt des 21. Jahrhunderts, sondern aus den uralten Ritualen seiner jüdischen Religion. Er beschreibt mit seinen bildhaften wie dunklen Worten von Jesus nichts anderes als die am großen Versöhnungstag am Yom Kippur vollzogene rituelle Opferung zweier männlicher Ziegen im Tempel. Eine wurde da geopfert, um den Tempel zu heiligen, die andere wurde als sprichwörtlich gewordener Sündenbock zur Tilgung der Sünden des ganzen Volkes in die Wüste gejagt. Ganz in diesem Sinne deutet der Hebräerbrief den schmachvollen Tod Jesu draußen vor den Toren Jerusalems auf Golgatha. Und er deutet damit die Stätte des Vollzugs der Todesurteile zu einer Art christlichem Altar um. Der jüdische Yom Kippur wird zu einer Art Vorbild für die Kreuzigung Christi. Denn für den Hebräerbrief haben die Kreuzigung wie der Versöhnungstag das Ziel, das Volk durch Blut zu heiligen und rein zu waschen, nur dass dies nicht, wie beim Yom Kippur, jedes Jahr zu geschehen hat, sondern dass durch das Kreuz Jesu Mensch und Gott ein für alle Mal miteinander versöhnt wurden. Als Konsequenz daraus fordert der Hebräerbrief die Gemeinde auf, dem Beispiel Christi zu folgen. Und das bedeutet zuerst einmal, sich darauf einzustellen, dass diese Nachfolge kein klassischer Erfolgsweg ist, sondern dass Schmach, Leid und Tod zu diesem Weg dazugehören. Und Christus draußen vor das Tor nachzulaufen, bedeutet auch zu erkennen, wie vorläufig unser Leben drinnen ist. Wir haben hier eben keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Der Hebräerbrief sieht damit auch die Gemeinde Jesu Christi unterwegs auf einer traditionsreichen Wanderung. Eine Wanderung, die schon damals bei den Israeliten in der Wüste und noch viel früher bei den nomadischen Erzvätern beginnt, als die sich alle auf den Weg machen, den Gott ihnen weist. Damit ist jedoch keine Abkehr von allen anderen Wegen gemeint, auch das wird auf den Wegen der Alten deutlich, sondern es geht um die Ausrichtung des eigenen Lebensweges auf den Weg Gottes. Deshalb findet nun auch das Leben eines Christenmenschen zwar auf Erden statt, ist aber nicht auf Erden beheimatet. Denn er sehnt sich nach der himmlischen Heimstatt. Das Ziel, die himmlische Heimat vor Augen, beschreibt der Hebräerbrief die christliche Existenz somit als Wanderschaft durch Zeit und Raum und widerspricht ganz deutlich einer falsch verstandenen christlichen Passivität, die die Welt nur erleidet und das Himmelreich nur erwartet. Liebe Gemeinde, der Herr, dem Christenmenschen folgen, hat diesen Weg gewählt. Er hat der Welt nicht nur den Spiegel ihrer Schuld vor Augen gehalten, er hat sie sogar auf sich genommen. Wer aber in dieser Art und Weise nach draußen geht, vor die Tore der Stadt, der flüchtet gerade nicht vor dieser Welt. Im Gegenteil, draußen, außerhalb des Raumes der schützenden Mehrheiten, da ist die Welt ja auch da. Auch da ist die Welt Gottes und auf die geht es immer zu, drin wie draußen. Aber nun geht sein Weg nicht am Kreuz vorbei. Nun ist der Weg über die menschliche Schuld hinaus offenbar nicht ohne Opfer zu haben. Nun ist die Freiheit nicht zu bekommen, wenn man sich gefangen nehmen lässt von den Strukturen des Alten und sein Leben zerrippen lässt im Kampf um die wenigen Plätze an der Sonne. Draußen vor dem Tor mag zwar der Tod in einer erschreckenden Nacktheit deutlich werden, aber draußen ist eben nicht nur das Ende, dort ist auch der Anfang. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das will uns keine Angst machen, sondern vielmehr unsere Sehnsucht beflügeln. Denn es geht ja gar nicht um drinnen oder draußen. Drinnen und draußen geht es doch um drüben. Drinnen wie draußen will Gott unserer Hoffnung Nahrung geben, dass da etwas ist, jenseits der Grenzen, an die wir in unserem Leben immer wieder stoßen, jenseits einer Welt, die uns manchmal beglückt und manchmal erschrecken lässt, jenseits einer Welt, in der wir Heimat suchen, die uns aber immer zugleich auch befremdet, jenseits einer Welt, in der wir anderen Lasten auflegen und uns manchmal selbst eine Last sind. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen. Es ist wie ein Wink aus jener anderen Welt, zu der wir unterwegs sind. Ein darüber hinaus der Grenzen von drinnen und draußen. Eine Welt, in der Gott immer schon da ist. Und da ist kein seniler Mann mit Rauschebart, der zu allem Ja und Amen sagt. Und da ist auch kein zynischer Machthaber, der alle Fäden in der Hand hält und alles nach seiner Pfeife tanzen lässt. Nein, da ist der Gott, der Abraham herausgerufen hat in das neue Land. Da ist der Gott, der Mose seinen Namen offenbart hat, der sich allen menschlichen Projektionen entzieht. Ich bin, der ich bin. Da ist der Gott, zu dem Jesus gebetet hat, drinnen im Garten, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und draußen am Kreuz, draußen vor dem Tor, warum hast du mich verlassen? Es ist der Gott, der uns mit seinem Ruf erreicht. Vielleicht in der Fülle des Glücks und mitten in der behüteten Behaustheit und vielleicht ganz besonders in den Krisen unseres Lebens und draußen vor der Tür. Auf diesen Ruf hören, zum Aufbruch bereit sein, aktiv zu warten und die Hände nur in den Schoß zu legen und sich mit ihnen im Gebet, mit Gott und allen anderen Betenden verbunden zu wissen, darum geht es wohl auf dem Weg, den der Glaube uns einschlagen lässt. Glaube ist die Wirklichkeit dessen, worauf wir hoffen. Glaube ist die Überzeugung, dass wir in der Welt zwar zu Hause sind, aber an einem anderen Ort daheim. Glaube ist der Erweis dessen, was man nicht wahrnimmt und was doch wahr ist. Und unser Glaube macht uns deutlich. Reden und Handeln, Mut und Bereitschaft sollen drinnen und draußen verbinden, weil es drinnen wie draußen nach drüben geht. Damit stoßen wir Tore und Türen auf. Wir müssen dabei nicht immer unser Leben riskieren, aber wir dürfen das Leben gewinnen, wenn wir das Leben der anderen nicht auf deren Kosten ignorieren. Wo wir die Möglichkeit haben, etwas für einen anderen zu tun, sollen wir das Wort ergreifen und handeln. Diese Welt soll schon jetzt zu spüren bekommen, dass es noch eine andere Wirklichkeit gibt. Eine Wirklichkeit, in der es gerechter, liebevoller, barmherziger, friedlicher und heiler zugeht. Diese Welt soll einen Vorgeschmack davon bekommen, was es heißt, dass Gott eines Tages alles neu machen will und jede einzelne Träne, die je geweint wurde, abwischen wird. Bis dahin wollen wir das Ungerechte, das Lebenszerstörende, das Widergöttliche so lange nicht in Ruhe lassen, bis Gott uns dann drinnen oder draußen, in der Fremde oder zu Hause, heimsucht. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Jesus ist kommen, der starke Erlöser, bricht dem gewappneten Starken ins Haus, sprenget des Feindes befestigte Schlösser, führt die Gefangenen siegend heraus. Fühlst du den Stärkeren, Satan, du Böser? Jesus ist kommen, der starke Erlöser. wollen beten. Grenzenlos die Liebe, bedrückend die Angst. Gott, du Quelle der Liebe, du Verteidiger in der Angst, du bist da. Deine grenzenlose Liebe, Gott, gilt den Infizierten, den Kranken, den Sterbenden. Wir denken vor dir an die, die uns nahestehen. Du Quelle der Liebe, du Verteidiger in der Angst, du bist da. Wir denken vor dir an die Menschen, die viel mehr betroffen sind als wir. In Italien, in Spanien, in Frankreich, in aller Welt. Du Quelle der Liebe, du Verteidiger in der Angst, du bist da. Deine grenzenlose Liebe, Gott, erbitten wir für die, die kein schützendes Obdach haben, für die, die zwischen Grenzzäunen gefangen sind, für die, die zwischen Trümmern ausharren müssen. Wir denken vor dir an all die ohne Obdach. Du Quelle der Liebe, du Verteidiger in der Angst, du bist da. Deine grenzenlose Liebe, Gott, erbitten wir für alle, die pflegen, für alle, die sich für andere in Gefahr begeben, für alle, die forschen und sich nicht schonen. Wir denken vor dir an alle, die in den Krankenhäusern für die Kranken da sind. Wir denken an alle, die uns mit Lebensmitteln und allem, was wir brauchen, versorgen. Du Quelle der Liebe, du Verteidiger in der Angst, du bist da. Wir denken an die politisch Verantwortlichen. Wir denken an die Wissenschaftlerinnen und Forscher in den Laboren. Du Quelle der Liebe, du Verteidiger in der Angst, du bist da. Deine Liebe und dein Segen wirken über Jahrzehnte in uns und durch uns. So denken wir auch heute vor dir an die Menschen, die an diesem Sonntag sich an ihre Konfirmationen vor 25, 50 oder 60 Jahren erinnern lassen wollen. Du Quelle der Liebe, du Verteidiger in der Angst, du bist da. Deine grenzenlose Liebe, Gott, wir brauchen sie alle, besonders diejenigen von uns, die eingeschlossen sind und in der Quarantäne ausharren, die in diesen Tagen ganz besonders von häuslicher Gewalt bedroht sind, die sich alleingelassen fühlen, verzweifelt und trauern. Du Quelle der Liebe, deine grenzenlose Liebe, Gott, sie hält uns, sie trägt uns. Du bist da. Bleibe bei uns und deiner Gemeinde heute und jeden neuen Tag. So verbinde uns untereinander, wenn wir dich nun gemeinsam anbeten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit und die Ewigkeit. Amen. So seid nun behütet, bewahrt und beschützt im Segen unseres dreieinigen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.